Wir studieren den Propheten Joel heute Abend. So, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, Daniel, Hosea und dann kommt der Joel schon. Der Joel ist gemeinsam mit dem Obadja, den wir letztes Mal studiert haben, einer der ersten schreibenden Propheten überhaupt in der Geschichte Israels. Er ist von der Zeit her ein Zeitgenosse von Elisa. Elisa hat im Nordreich Israel gewirkt, der Joel im Südreich Juda, so um das Jahr 830 unter dem König Joasch. Das große Thema von Joel ist der Tag des Herrn. Das ist die Schlüsselphase, die, ich glaube, fünfmal kommt sie vor in diesem Buch. Und es scheint, dass diese Phase, der Tag des Herrn, nicht nur auf einen bestimmten Tag hindeutet oder auch nicht nur auf eine Zeitperiode, sondern dass es allgemein auf Zeiten hindeutet, in denen der Herr ganz besonders, auf besondere Weise eingreift in die Geschicke der Menschen. Meistens verbunden mit Gerichtshandeln. Besonderes Wirken des Herrn, der Tag des Herrn. Der ultimative Tag des Herrn wird am Ende der Zeit sein, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Und wird beinhalten die Trübsalzeit und die Wiederkunft Jesu, das tausendjährige Reich und das Gericht der Nationen. Es gibt verschiedene Ansichten jetzt über Joel. Ich persönlich glaube, dass der Joel über drei verschiedene Tage des Herrn spricht hier. So drei verschiedene Zeiten, wo der Herr ganz besonders gewirkt hat. Seine Aktivität zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Die erste ist, dass der Joel die Umstände beschreibt in der Zeit, in der er lebt. Die Zeit, wo er prophezeit. Das war eine Zeit, da war eine furchtbare Heuschreckenplage. Und er wird uns sagen, die war eine Züchtigung von Gott. Die war dazu da, um sein Volk aufzurütteln, aufzuwecken, um Bewusstsein zu schaffen für das kommende Gericht, wenn sie nicht umkehren zum Herrn. Ich habe auf dem Zettel hinten so ein paar Augenzeugenberichten von einer Heuschreckenplage. Also es war wirklich eine Katastrophe damals. Die sind zu Millionen gekommen, wenn die da Leute beschreiben, der Himmel hat sich verdunkelt und die Viecher, die haben alles niedergefressen, was irgendwie grün war. Und das war eine Katastrophe, gerade damals in dieser Gesellschaft, die sehr auf Landwirtschaft aufgebaut war. War absolut zerstörerisch. Diesmal vielleicht die zweite hier. Da schreibt, wenn sie weiterziehen, bedecken sie den Boden so vollständig, als wollten sie jegliche Sicht darauf verhindern und in solchen Mengen, dass es oft 3 oder 4 Tage dauert, bis sie vorbeigezogen sind. Wenn man sie aus der Entfernung sieht, erscheint der Schwarm näher kommender Heuschrecken wie eine Wolke Staub oder Sand, die eine Höhe von einigen Metern über dem Boden erreicht, wenn die Myriaden von Insekten heranhüpfen. Das Einzige, was vorübergehend ihren Vormarsch aufhält, ist ein plötzlicher Wetterumschwung. Die Kälte lähmt sie nämlich. Auch nachts bleiben sie ruhig und schwärmen wie Bienen auf Sträuchern und Hecken, bis die aufgehende Sonne sie erwärmt und aufweckt, damit sie ihren zerstörerischen Massenmarsch fortsetzen können. Sie haben weder König noch Führer, aber sie zögern nie, sondern sie ziehen immer weiter, als wären sie getrieben. Die Bibel vergleicht das öfter so, diese Ordnung, in der diese Heuschrecken da herumschwärmen mit der Ordnung von einer Armee. Leute, die das erlebt haben, beschreiben das auch. Es klingt auch wie eine marschierende Armee oder wie ein schwerer Regen, der irgendwo in der Ferne niedergeht. Das heißt ja weiter, wenn ihnen ein Hindernis begegnet, weichen sie weder nach links noch nach rechts. Steht ihnen ein Haus oder eine Mauer im Weg, erklimmen sie sie und überqueren das Dach. Bei offenen Türen und Fenstern laufen sie blind ins Haus. Wenn sie zum Wasser kommen, egal, ob es sich um eine kleine Pfütze, einen Fluss, einen See oder das Meer handelt, versuchen sie nie, das Wasser zu umgehen. Vielmehr springen sie unverzüglich hinein und ertrinken, wobei ihre Leichen eine Brücke für ihre Genossen bilden. Auf diese Art und Weise nimmt manch eine Plage ein Ende, obwohl häufig mit der Folge, dass die Verwesung von Millionen von Insekten zum Ausbruch von Seuchen mit vielen Toten führt. Also es wird vor allem von einer berichtet, wo die ins Meer gefallen sind und das Meer hat sie zurück an den Strand geschwemmt. Und es hat furchtbar gestunken. Also eine Katastrophe, ein Heuschreckenschwarm. Alles Grüne ist verzehrt, es bleibt nicht viel übrig als ein bisschen ein weißer Staub, berichten die Leute. Die fressen sogar die Rinde von den Bäumen. Wird berichtet, dass sie sogar Leinen fressen und lederne Getränkebeutel anfressen. Könnt ihr euch vorstellen, was sie hinterlassen? Gerade die Pfützen voll mit toten Tieren. Das waren die Umstände, in die der Joel hier hineinspricht. Und der Herr sagt durch Joel, diese Plage, die ist von mir. Sehe das Volk Israel, das Volk Juda war auf dem Weg zur Zerstörung. Sie haben sich immer wieder von Gott abgewandt, haben Götzen gedient und waren dabei, sich selbst zu zerstören. Und der Herr will diese Heuschreckenplage gebrauchen, um sie aufzuwecken, dass sie Buße tun und um das Volk zu sich zurückzubringen. Fangen wir an zum Lesen im Vers 1. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn des Betuel, geschah: Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und euren Kindern ihren Kindern und ihre Kinder den folgenden Generationen. Was der Nager übrig gelassen hat, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Es sind verschiedene Arten von Heuschrecken oder manche glauben auch, dass es unterschiedliche Entwicklungsstadien von diesen Heuschrecken sind. Die verändern sich über die Zeit. Bei dem Vers 5. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult, ihr Weinsäufer alle, über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Die haben natürlich die ganzen Weinberge abgefressen. Kein Wein mehr da für die Säufer. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Löwenzähne und sie haben das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß geworden, also sogar die Rinde abgefressen. Es ist interessant, dass die Nation Israel immer wieder mit dem Weinstock verglichen wird. Hier ist dieses Bild, die Nation ist, wirklich die ganze Nation ist überschwemmt worden von diesen Viechern. Leute, die das beschreiben, sagen, diese Heuschreckenschwärme, die können eine Ausdehnung von einigen Quadratkilometern haben. Die werden dann vom Wind weitergetrieben. Also ziemlich wörtlich, die Nation ist hier verwüstet worden. Vers 8, Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Dieses Bild, dass der Mann gestorben ist. Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Moos, dahingewelktes Öl. Steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winter, über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude fern von den Menschenkindern. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speiseopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn um Hilfe. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn, und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes? Verdorrt sind die Samenkörner unter ihren Schollen, verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. Wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden büßen. Zu dir, Herr, rufe ich, denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes schreien, lechzen nach dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Also alles verwüstet. Joel beschreibt hier die Situation, die Zeit, in die er hineinspricht. Und er spricht hier auch im Vers 15 von dem nahen Tag des Herrn, von einem nahen Gericht. Die Reaktion, die das Volk haben soll, was der Joel sagt, ist: Schreit aus zum Herrn um Hilfe. Sucht den Herrn. Manchmal muss der Herr das in unserem Leben tun. Manchmal muss der Herr Umstände in unserem Leben zulassen, die uns wachrütteln, die uns aufwecken. Es ist traurig, aber wir beten oft nur, wenn es uns schlecht geht. Wenn es uns gut geht, vergessen wir irgendwie drauf und nehmen es als selbstverständlich. Und es kann passieren, dass wir irgendwie so einschlafen, den Herrn vernachlässigen, von ihm abdriften. Und wir wissen, viele, vielleicht auch viele von uns, sind zum Herrn gekommen durch irgendeine Krise oder irgend so eine Heuschrecke, bildlich gesprochen, die der Herr in unseren Weg gelegt hat. Das ist, was der Herr hier mit dem Volk Israel tut oder mit dem Volk Juda eigentlich. Der Joel spricht zum Südreich Juda. Sagt, schaut euch die Umstände auf, jetzt wacht auf, sucht den Herrn. Schaut die Situation an. Und er sagt, Schlimmeres wird kommen, wenn ihr nicht Buße tut. Er beginnt hier ein nahes, ein noch schlimmeres Gericht anzukündigen als die Situation, wo sie jetzt gerade drin sind. Kapitel 2 prophezeit er hier weiter. Manche glauben, dass er über eine noch schlimmere Heuschreckenplage spricht, und vieles spricht dafür. Es gibt andere, die im Kapitel 2 das als Bild sehen für eine Invasion von Armeen, im besonders, sondern dass es davon spricht, von der Zerstörung durch die Assyrer und durch die Babylonier. Und auch dafür gibt es ganz gute Argumente. Und es gibt wieder andere, die auch das Kapitel 2 hier auf die Endzeit hindeuten. In der Offenbarung im Kapitel 9 ist auch von Heuschrecken die Rede, von irgend so ganz seltsamen dämonischen Heuschreckenwesen, was immer das sein wird, während der Trübsalzeit. Ich persönlich glaube aus dem Kontext eher, dass das nicht von der Trübsalzeit spricht, hier im Kontext, aber es gibt auch manche, die diese Position halten. Lies mal weiter im Kapitel 2. Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Also er hat diesen Leuten damals einen nahen Tag des Herrn verkündet. Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass er hier nicht über die Endzeit spricht. Später wird er das tun. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm wie eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm keinen drinnen. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge, wie das Prasseln von Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Das klingt sehr ähnlich wie diese Heuschreckenplage. Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. Wie die Helden rennen sie, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer. Und sie ziehen jeder auf seinem Weg und ihre Pfade verlassen sie nicht. Und keiner drängt den anderen und sie ziehen jeder auf seiner Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch. Ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, die Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seiner Herrmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen? Also der Herr sagt, es geht von mir aus. Es sind seine Armeen, sagt er hier. Der Herr hat die Kontrolle. Vers 12. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehr um zu mir, mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Die Kleider haben sie zerrissen, das war ein Zeichen der Trauer. Und er sagt hier, hey, ich will nicht so diese religiöse äußere Umkehr, sondern ich möchte euer Herz, dass ihr Buße tut, dass euer Herz gebrochen ist von mir. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Dankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt dein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk, heiligt deine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen. Versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Der Priester, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Wir sehen hier wieder mal ganz deutlich Gottes Herz. Gottes Herz ist, er will nicht richten. Er muss richten, wenn das Volk und auch in unserem Leben, wenn wir nicht Buße tun, wenn Menschen nicht zu ihm umkehren, dann muss Gott letztendlich richten. Aber Gott will nicht richten. Das ist nicht sein Herz. Und das ist auch seine Absicht, wo er hier dieses Volk züchtigt mit dieser Plage. Seine Absicht ist, dass er sie zur Umkehr bewegen wird. Der ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ich mag das. Das ist unser Gott. Gott will sein Volk segnen. Und das ist das Handeln oder sein Herz für sein Handeln. Menschen haben manchmal eine falsche Sicht von Gott. Denken sich, aha, wenn sie hier über Gericht lesen, Gott ist so der Macho, der Freude hat, dran hat zu richten. Der oben sitzt mit dem Rohrstab und nur darauf wartet, dass er den Leuten eine aufs Dach hauen kann. Aber das ist nicht Gottes Herz. Wir sehen sein Herz, er ist gnädig, er ist barmherzig. Und diese Gerichtsandrohungen sind bedingt. Wenn sie Buße tun, dann wird Gott darauf reagieren. Und er wird sich's gereuen lassen. Das war bei all diesen Propheten, das war Gottes Absicht. Gott wollte nicht sagen, hey, es kommt Gericht. Ich kündige euch das an, nur dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Das war nicht die Absicht von den Propheten. Sondern Gott wollte sie zur Umkehr bewegen. Gott wollte sie zurückbringen zu sich. Wollte diese Umstände auch benutzen, diese Propheten benutzen, sodass ein Volk ihn sucht, dass sie umkehren, dass er nicht richten muss. Gott wollte das nicht. Er wollte sie segnen. Und wir sehen, dass Gott reagiert. In Vers 18. Der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortete und sprach zu seinem Volk, siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zu einem Gegenstand der Verhöhnung machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Das heißt, das Tote Meer und das Mittelmeer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er. Fürchte dich nicht, du Erdboden, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, die Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Gott will wiederherstellen. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kelterkuchen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werden den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Verheißung der Wiederherstellung. Gott züchtigt, um zu heilen. Das ist seine Absicht. Und im Hebräerbrief, im Kapitel 12, die Verse 5 und 6, da sagt der Herr: Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wir sind dem Herrn nicht egal. Gott sitzt nicht oben und sagt: Wenn sie ohne mich leben wollen, dann sollen sie. Sondern Gott geht uns nach. Und er liebt uns zu sehr, um tatenlos zuzusehen, wenn wir uns selbst wehtun, wenn wir uns zerstören. Und wenn wir sündigen, wir zerstören uns immer selber. Deswegen sagt Gott, wir sollen es nicht tun, weil er uns liebt. Das ist sein Herz für uns. Und er geht den verlorenen Schafen nach. Jesus erzählt dieses Gleichnis von den guten Hirten, der die 99 Schafe zurücklässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Und ein Hirte damals, wenn das so ein Schaf war, was immer und immer wieder weggelaufen ist. Und der Hirte wusste, wenn früher oder später, wenn das Schaf das tut, wird irgendein Wolf es auffressen und es wird sich verirren und es wird sich verletzen und es wird zugrunde gehen. Und was ein Hirte damals gemacht hat, er hat dieses Schaf genommen, an dieses Lamm und hat ihm die Beine gebrochen, dass es nicht mehr weglaufen konnte. Und dann hat er es verbunden. Und dann hat er dieses Lamm genommen und hat auf seinen Schultern umhergetragen. Solange bis die Beine geheilt waren. Und in dieser Zeit ist das Schaf dem Hirten so nahe gekommen, hat ihn so lieb gewonnen, dass es nicht mehr weglaufen wollte. Dass das Lamm immer an seiner Seite blieb. Das ist Gottes Herz, das ist, was Gott hier tut. Gott züchtigt uns, Gott will uns abhalten, legt uns Steine in den Weg, Situationen, Probleme, um uns zur Umkehr zu bringen. Er lässt zu, wenn wir sündigen, lässt er uns die Konsequenzen spüren von unserer eigenen Sünde. Hey, und wir sehen das, was wir ernten, haben wir gelernt. Umgekehrt, wir ernten das, was wir sehen. Euch ist es auch nicht früher aufgefallen als mir. Das beruhigt mich. Er züchtigt uns, um uns zu ihm zu ziehen, um uns zurückzubringen. Und ich liebe den Vers 25 hier, wo er sagt: Ich werde die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Der Herr will wiederherstellen und zurückerstatten. Ja, er züchtigt, er will uns zu sich ziehen, aber dann heilt er und will wiederherstellen, zurückgeben. Und ich liebe das. Das heißt, ein Mensch kann nie zu weit gehen. Ganz egal, wo du bist nie zu weit gefallen, du hast nie was zu Schlimmes getan, um zu Jesus zurückzukommen. Ich mag das. Ich kann hingehen und einem 70-jährigen Alkoholiker oder Drogenabhängigen sagen: Hey, komm zu Jesus. Es gibt Zukunft und es gibt Hoffnung für dich. Leute, die sagen: Ah, ich habe mein Leben versaut, es ist schon alles egal. Es ist gelaufen, ich habe mein Leben zerstört. Nein, der Herr sagt: Ich werde die Jahre wieder erstatten. Es ist eine Verheißung Gottes. Ich mag das. Selbst mir tun die Jahre leid, die ich verschwendet habe ohne Jesus. Aber wisst ihr was? Gott sagt: Ich werde wieder erstatten. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und die ihn lieben. Das ist ein Trost für uns. Oder für alle, die spät zum Herrn gekommen sind. Der Herr wird zurückerstatten. Und wirklich, wenn du dabei bist, davon zu laufen vom Herrn, hör auf damit und komm zurück zu ihm. Er ist der gute Hirte. Er ist der Vater, der mit den offenen Armen wartet. Und er will segnen. Ich mag das an Gott. Gott ist keiner, der am Sonntag über Vergebung geredet. Keiner, der verbittert wird. Der uns was ewig entgegenhält. Wenn, Wenn wir auch aus den schlimmsten Umständen, wenn wir noch so weit weg waren und wir kehren um und laufen zurück, erwartet mit offenen Armen. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott der Vater dargestellt wird, dass er in Eile ist. Normalerweise Gott ist sehr geduldig, er hat sehr viel Zeit. Aber die einzige Stelle ist der, wo der verlorene Sohn zurückkommt. Der Vater rennt ihm entgegen. Und der Vater vergibt. Und er will segnen. Du musst nicht erst deinen Mist abarbeiten, wie du getan hast. Es ist Gnade. Wir bekommen was, was wir nicht verdient haben. Es ist Barmherzigkeit. Wir kriegen nicht das, was wir verdient haben. Sondern wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, dann wird der Herr segnen. Ich meine, liebt ihr nicht den Herrn dafür? Er ist die gnädigste, er ist die barmherzigste Persönlichkeit im ganzen Universum. Kapitel 3 ist jetzt ein Sprung in der Zeit. In den Kapiteln 1 und 2 hat der Joel in die Zeit hineingesprochen damals, in die Umstände, in diese Heuschreckenplage hinein. In den Kapiteln 3 und 4 wird er jetzt über zukünftige Ereignisse sprechen. Die nächsten paar Verse werden euch hoffentlich bekannt vorkommen. Sagt, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich an jenem Tag meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und über den übrig gebliebenen, die der Herr berufen werden. Spricht hier über zukünftige Ereignisse, er spricht hier über die letzten Tage. Er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Nicht nur über Israel, sondern auch auf die Heiden. Im Alten Testament sehen wir, wie der Heilige Geist auf einzelne Personen gekommen ist. Da war der Samson und der David und die Helden Davids, was manchmal heißt, der Geist Gottes kam über sie. Aber er sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Über alle, die wollen, letztendlich. Und er sagt, selbst über die Knechte und die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. Also es gibt auch keinen Unterschied hier. Nicht nur die privilegierten Schichten. Nicht nur die oben sind, sondern auf jeden, der will. Auch auf die Geringen. Auf alle, die offen sind. Erinnere ich mich an eine lustige Geschichte. Ich war mal auf einem Seminar, das ist schon vor langer Zeit her, in meinen christlichen Jugendzeiten, als ich frisch bekehrt war. Und wir waren so ein paar Freunde im Zimmer und haben morgens einfach Bibel gelesen gemeinsam. Und haben halt dieselbe Stelle gelesen, haben laut gelesen. Und da hieß es in der Übersetzung, und eure Knechte und eure Mägde werden Propheten sein. Und ein Freund von mir, der hat sich verlesen und hat gelesen, eure Knechte werden Proleten sein. Dann hat er weitergelesen über die Söhne und die Töchter werden Propheten sein, und er hat gesagt, Proleten sein, und dann hat er weitergelesen, und selbst über die Knechte und die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen, und Anna hat gesagt, das siehst du, hast schon die Proleten. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alle, die offen sind dafür. Und die Stelle kommt euch bekannt vor, hoffe ich. Der Apostel Petrus hat sie in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 zitiert. Nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Sie waren zusammen zu Pfingsten in diesem Obergemach, die 120. Und plötzlich dieses Brausen und die Feuerzungen und der Heilige Geist. Und der Petrus steht mutig auf und geht raus zu den Mengen und sagt, das ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und die Jünger, die hatten den Heiligen Geist schon in sich. Jesus in Johannes 20 hat er die Jünger angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und hey, wenn Jesus dich anhaucht und sagt, empfang Heiligen Geist, dann empfängst du Heiligen Geist. Sie waren schon wiedergeboren. Aber Jesus hat auch gesagt, Apostelgeschichte 1,8, dass sie warten sollen auf die Verheißung des Vaters. Und er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Spricht hier von der Geisttaufe, wie es manche gelehrt haben, von dieser Fülle des Heiligen Geistes, von der Kraft, von der Zurüstung. Das ist hier passiert zu Pfingsten. Und der Petrus steht auf in der Apostelgeschichte 2 und sagt, das ist das, was der Prophet Joel prophezeit hat. Und es war auch damals ein Aufruf zur Buße. Er hat gesagt, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann hat er gesagt, in euch gilt diese Verheißung und euren Kindern. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das größte Gericht kommt noch. So ähnlich wie hier. Es war zur Zeit Joels, der ultimative Tag des Herrn. Wo Gott seinen Zorn ausgießen wird. Nachdem er die Gemeinde entrückt hat, wir werden beim Herrn sein, wir werden im Himmel sein und eine riesen Hochzeitsparty feiern mit ihm. Aber da wird er seinen Zorn ausgießen und diese Trübsalzeit, eine Zeit, so furchtbar war es noch nie in der Geschichte, könnt ihr in der Offenbarung nachlesen. Aber der Petrus sagt, hey, euch gilt diese Verheißung. Ruft den Namen Jesu an und ihr werdet errettet werden. Das ist, was wir den Menschen heute sagen dürfen. Diese Zeit der Gnade. Das hat der Joel nur ganz oberflächlich gesehen hier. Er hat gewusst, wie lange es dauern wird. Und wirklich, wir wissen auch nicht genau, wie lange sie dauern wird. Aber wir wissen, jetzt ist die Zeit der Gnade. Wer den Herrn anruft, der umkehrt, wie der Joel Juda gesagt hat, wenn er umkehrt, wird der Herr euch erretten. Und der Herr wird euch segnen. Und sagt noch mehr, er wird seinen Heiligen Geist auf euch ausgießen. Matthäus hat dann von dieser Trübsalzeit gesprochen. Jesus in Matthäus 24. Diese selben Zeichen, die Sonne wird sich verfinstern und so weiter. Das werden 7 Jahre der schlimmsten, die 7 schlimmsten Jahre werden, die die Erde je gesehen hat. Aber diese Zeit des Gerichts, die wird Israel zur Umkehr bewegen. Im Römerbrief im Kapitel 10 schreibt der Paulus darüber, dass ganz Israel gerettet werden wird in dieser Zeit. Sie werden Jesus, ihren Messias, erkennen. Und sie werden umkehren, die ganze Nation zu ihm. Und sie werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und sie werden rausgehen und das Evangelium verkündigen, während dieser Trübsalzeit. Es wird eine schlimme Zeit sein, Gott sei Dank, wir werden nicht da sein. Aber es wird eine Zeit der Erweckung sein. Viele Leute werden zum Herrn kommen. Und das wird die ultimative Erfüllung vom Tag des Herrn sein. Das wird der ultimative Tag des Herrn sein. Dauert von der Entrückung der Gemeinde durch die Trübsalzeit, das tausendjährige Reich, bis zum letzten Gericht. Kapitel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen, er spricht jetzt über diese Zeit und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das losgeworfen, und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Tranken. Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philistäers? Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen, meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt Und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückkommen lassen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen. Und die werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation, und der Herr hat geredet. Ruf dies unter die Nationen aus, heilig deinen Krieg, erweck die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Denn der Schwache sagt, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsum, und versammelt euch. Dahin, Herr, sende deinen Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Spricht von Gericht hier jetzt. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über. Denn groß ist ihre Bosheit, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Das Gericht der Nationen wird die Nationen versammeln. Am Ende dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wird er die Nationen richten. Im Tal Josaphat, das ist zwischen Jerusalem und dem Ölberg. Josaphat heißt, der Herr hat gerichtet, übersetzt. Der Name passt auch dazu. Vers 16, und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Und Himmel und Erde erbeben, und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Also Israel wird seinen Messias erkennen. Und für sein Volk wird der Herr eine Zuflucht sein. Und er wird unter seinem Volk wohnen und wird herrschen, 1000 Jahre lang. Und wir kennen die Prophetien. Das kleine Kind wird bei der Schlange spielen und so weiter und so fort. Vers 18, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Moos und die Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ, und der Herr wohnt in Zion. Also Gott wird sein Reich aufrichten. Und wieder diese Verheißung, er wird eine Zuflucht für sein Volk sein und Verheißung der Wiederherstellung seines Volkes. Gottes Herz, Gott ist gnädig und barmherzig. Gott will die, die zu ihm kommen, segnen und erlösen. Und wir leben in dieser Zeit der Gnade jetzt, der Zeit der Gemeinde. Wir sind diejenigen, die diese Verheißung haben, die den Heiligen Geist haben, die Fülle des Heiligen Geistes haben. Und wir können Menschen zur Buße aufrufen, wie der Joel. Und wir können sagen, wenn ihr den Namen des Herrn anruft, dann werdet ihr errettet werden. Das ist eine gute Botschaft, die wir haben. Leute, ihr könnt gerettet werden. Ihr könnt diesem Gericht entkommen, was kommen wird. Und ihr könnt teilhaben am Segen Gottes. Weil Gott wird die, die zu ihm kommen, segnen. Weil Gott liebt alle Menschen. Und er will, dass niemand verloren geht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Herz. Wir danken dir, dass du liebevoll bist und treu bist und dass du nicht schlagen willst, dass du nicht richten willst, sondern dass du viel lieber willst, dass alle Menschen umkehren und zu dir kommen, so dass du sie segnen kannst und sie deine Liebe und deine Fülle erfahren können. Und Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken dafür, dass wir gerettet sind. Wir danken dir dafür, für diese Gnade, dass wir dich erkennen durften und dass du uns zu dir gezogen hast. Und Vater, wir danken dir sogar für die Umstände, die notwendig waren, um uns an diesen Punkt zu kommen, wo wir gesagt haben, wir kehren um, wir tun Buße. Und Herr, wie wahr das ist, wie sehr hast du unser Leben verändert und gesegnet. Ich danke dir für den Sinn, Herr, den du mir schenkst. Ich danke dir für den Heiligen Geist, dass du in unserem Herzen wohnst und uns näher bist, als sogar als den Aposteln, während sie mit dir auf der Erde unterwegs waren. Du wohnst in uns, Herr. Und ich danke dir für diese Kraft des Heiligen Geistes, dass wir aus deiner Fülle leben dürfen, Gott. Und nicht aus eigener Kraft uns verändern müssen oder dahin wursteln müssen oder dir dienen müssen. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir danken dir für deine wunderbaren Verheißungen. Und wir freuen uns auf diese Zeit, Herr, wo wir ganz bei dir sind und wo wir mit dir herrschen werden und wirklich diese volle Fülle erfahren können von dem, was du für uns hast. Und das in alle Ewigkeit. Ich danke dir dafür, deine Gnade, Gott. Bitte hilf uns, sie noch mehr zu verstehen, zu begreifen, wie sehr du uns liebst. Hilf uns, diese falschen Gottesbilder aus unserem Kopf rauszukriegen, dass wir wirklich ruhen in deiner Liebe und einfach die Beziehung mit dir genießen. Und ich bitte dich, Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist, rüst uns zu. Lass dein Wort brennen auf unserem Herzen, so wie bei den Jüngern auf der Straße nach Emmaus. Lass uns begeistert sein von dir, Herr. Wir brauchen das, wir können das aus eigener Kraft leben. Und darum, daher, danach strecken wir uns aus heute Abend. Noch mehr von dir. Rüst uns zu. Gerade jetzt werden wir noch beten, bitte ich, dass du uns stärkst und uns zurüstest, damit wir deine Zeugen sein können und andere Menschen mitnehmen können in den Himmel. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.